Unter vier Augen, Ihr Wissenschaftspodcast der Ophthalmologie.
Hallo und herzlich willkommen zu Unter vier Augen, dem Ophthalmo-Podcast. Ich darf Sie ganz herzlich nicht nur in einem neuen Themenmonat, sondern auch in einem neuen Jahr begrüßen. Und etwas anders als bisher werden wir uns in diesem Monat zwar auch mit Publikationen beschäftigen, aber die sind ein bisschen nebensächlich, denn uns geht es vor allen Dingen darum, wer hat sie geschrieben und was haben diese Personen entwickelt. Um so ein bisschen reinzukommen, man kann sich ja vielleicht denken, okay, wir haben alle Neujahrsvorsätze und wollen vielleicht dieses oder jenes tun. Und es gab im Laufe der Geschichte auch diese oder jene Person, die dieses oder jenes tun wollte. Und es ging einfach noch nicht in der Augenheilkunde. Und das ist eine sehr spannende Perspektive, um die sich mal anzugucken. Denn die Augenheilkunde ist eine sehr faszinierende Sache. Es ist ja auch verrückt, dass ein so kleines Organ so vielen Operationen unterliegen kann. Und ich bin sehr dankbar, dass ich unterstützt werde in diesem Themenmonat. Nicht von irgendwem, sondern von Herrn Dr. Dr. Gerste, der uns aus Washington D.C. zugeschaltet ist. Das hatten wir auch noch nicht. Hallo, Herr Dr. Dr. Gerste.
Hallo, Frau Licht.
Ja, wären Sie so nett und würden sich einmal kurz vorstellen oder vielleicht auch etwas länger?
Ja, sehr gern. Also mein Name, wie Sie schon andeuten, ist Ronald Gerste. Ich komme aus Düsseldorf ursprünglich, habe da auch meine Facharztausbildung in der Augenheilkunde gemacht bei Professor Hans Bau. Das war mein erster Chef und dann hatte ich noch ein Jahr das Vergnügen bei Herrn Professor Rainer Sundmacher. Das heißt also Katarakt und Hornhaut waren da doch ziemlich im Vordergrund, obwohl das noch ein Zeitalter war, in dem Generalismus galt. Also ich habe relativ viel da mitgekriegt. Ich habe aber in Düsseldorf neben der Medizin Geschichte studiert und auch da promoviert, deswegen die lange Anrede. Und deswegen ist natürlich auch, wenn man Augenarzt ist, ist man natürlich halt auch fasziniert von der Geschichte. Ich habe in der Praxis mitgearbeitet, im schönen Köln für einige Jahre, bin aber letztlich vollkommen in die Publizistik abgedriftet. Das heißt, ich schreibe für Fachzeitschriften, wie vor allen Dingen die Zeitschriften des Kaden Verlages in der Ophthalmologie, für das Deutsche Ärzteblatt und dann für eine Reihe anderer Zeitungen und Zeitschriften wie die Neue Zürcher Zeitung und als Historiker für damals, für Zeit und Zeitgeschichte. Ja, und mein ganz besonderer Faible neben der Geschichte der Augenheilkunde, das ist die Geschichte der USA. Und deswegen sitze ich in Washington oder in der Nähe von Washington D.C. und ich habe jede Menge ist übertrieben, aber eine ganze Reihe von Büchern geschrieben über amerikanische Geschichte. Wenn Sie das interessiert, bitte gern bei Amazon nachschauen. Kann man alle noch bestellen. Der Run der Fans auf die Bücher hat noch ein paar übrig gelassen. Also das ist das, womit ich mich sozusagen durchschlage. Macht mir riesig Spaß, über Geschichte zu schreiben. Macht mir auch aber riesig Spaß, über Augenheilkunde zu schreiben und über Augenheilkunde zu sprechen, so wie heute.
Ja, wunderbar. Also ich fand selbst total faszinierend, dann einmal auf Wikipedia zu gucken und durchzuscrollen. Sie haben ja wirklich ein paar interessante Persönlichkeiten auch aus der Geschichte sich rausgepickt. Also da ist bestimmt für jeden was dabei, von John F. Kennedy bis zur Queen, ne? Ja. Und natürlich auch noch
bis zur Queen,
in der Augenheilkunde. Da schauen wir uns
bei der Queen, das kann ich Ihnen noch anfügen. Manchmal hat man als Autor das Pech, im falschen Zeitpunkt etwas fertig zu machen. Denn mein Buch zur Queen sollte Anfang 2023 erscheinen, zu ihrem, ich glaube, 70er Thronjubiläum. Ja. Und während ich bei den letzten Worten bin und die schreibe, stirbt Ihre Majestät. Sehr ungünstig, da kam das Buch natürlich dann zu einem Zeitpunkt heraus, obwohl beim Verlag sich alle jede Menge Mühe gegeben haben, wo der Queen-Wirbel dann doch schon ein wenig am Abflauen war. Aber es ist trotzdem eine Würdigung eines außerordentlichen, nicht nur britischen, sondern europäischen Lebens.
Und so eine Würdigung, vielleicht nicht unbedingt des britischen und europäischen Lebens, aber doch des Lebens und der Augenheilkunde an sich, wollen wir uns jetzt auch heute anschauen, und zwar den Sir Ridley. Wir bleiben also quasi in England. Wer war denn dieser Mann und warum schauen wir ihn uns heute an, Herr Dr. Gerste?
Also Harold Ridley als solcher wurde ja geboren, später ist er dann von eben dieser Queen zum Sir Harold mit dem Schwert geschlagen.
Da schließt sich der Kreis.
Ja, genau. Manche Themen überschneiden sich ja dann doch. Der war ein Augenarzt, der ist 1906 geboren in der Grafschaft Leicestershire. Sein Vater war auch Augenarzt Und er hatte eigentlich eine recht abwechslungsreiche Karriere bereits in den 30er Jahren. Er war im Einsatz, damals gab es ja noch das British Empire, in Übersee, in China, in Afrika, hat die Onkozerkose, die damals ja noch in vielen afrikanischen Ländern war, endemisch war, genau untersucht, hatte Fundusbilder gezeichnet noch damals, sodass sogar der Begriff Harold Ridley Fundus für Onkozerkose-Veränderung am Augenhintergrund etabliert war. Aber dann hat er später etwas ganz anderes gemacht, nämlich er wurde der Vater der Intraokularlinse und hat die Kataraktchirurgie auf eine ganz neue Basis gestellt.
Wenn wir uns das jetzt mal so angucken, also wir uns liegt quasi für heute ein Paper vor, das im Jahre 1952 im Lancet erschienen ist, was ja auch schon damals, glaube ich, nicht ohne war. Und die Kataraktchirurgie hat ja eine ziemlich alte Geschichte. Ich glaube, seit 3000 Jahren, das wird hier auch nochmal so angeführt. Und wie ging das los und was war das aktuelle Problem? Vielleicht können Sie uns da mal so ein bisschen hinführen zu der Zeit, als Ridley dann diese Linse da reinmachen wollte oder gemacht hat.
Ja, also Kataraktchirurgie ist eine der ältesten, vielleicht sogar die älteste invasive Intervention in der Medizin. In Indien, der Susruta, das ist ein Werk aus der vorchristlichen Zeit noch, beschreibt es. In Ägypten ist es vielleicht gemacht worden, sicherlich auch im klassischen Europa, in Griechenland und im Römischen Reich. Und das war immer eine oder fast immer ein Starrstich. Das heißt, heute mag man sich's gar nicht vorstellen angesichts des Komplikationspotenzials. Es wurde mit einer Nadel ins Auge gegangen und die getrübte Linse, von der man gar nicht wusste, dass es die in einigen Kulturen jedenfalls nicht, dass die Linse war, man glaubte, da hat so eine Art Wasserfall, ein Katarakt sich eben im Auge gebildet und versperrt die Sicht. Genau. Und hat das runtergedrückt. Das heißt, man hat aus heutiger Sicht die Linse brutal aus ihrer Verankerung gedrückt, die verschwand im Glaskörperraum, sodass die Patienten, die völlig blind waren, die hatten alle Mature, Hypermature, Katarakt, tatsächlich wieder Konturen und Licht sehen konnten, wenn nicht dieses Hereindrücken der Linse in den Glaskörperraum mit einer Nadel, die natürlich kaum jemals wirklich gewaschen, geschweige denn sterilisiert wurde, wenn das nicht zu schweren Komplikationen führte. Aber die Leute, die es überlebten und bei denen das Auge das überlebten, die waren dankbar, weil die konnten zumindest wieder Gestalten erkennen, konnten sich orientieren. Also das war in den Händen eines geschickten Operateurs, war das durchaus eine Operation, die segensreich war für die Menschen, aber die wir aus heutiger Sicht natürlich als geradezu barbarisch ansehen müssen. Und eine Wende kam um 1750, vor allem mit einem französischen Chirurgen, Jacques Daviel, der die Linse dann nämlich nicht runterdrückte, sondern aus dem Auge entfernte. Und das war ein ganz großer Fortschritt, der setzte sich wie viele Fortschritte nicht direkt durch. Mhm. Da gab es erstmal die üblichen Beharrer, die sagten, nein, nein, das geht nicht, das ist doch sündhaft und schlecht und so weiter. Es dauerte Jahrzehnte bis ins 19. Jahrhundert, bis man die Linsenentfernung als das wesentliche Instrument einer Operation des Grauen Stars ansah. Aber dann war ja immer noch etwas, was da blieb, ein Problem. Nämlich, wenn die Linse aus dem Auge raus ist, was übernimmt dann die Funktion der Linse?
Hat man da so Brillen gehabt, so dicke Brillen auch schon ganz früher? Oder wie lief das?
Ganz genau, ne? Die Starrbrille mit einem Glas so dick wie der Boden einer Coca-Cola-Flasche von ungefähr plus 13 Dioptrien, die gab es dann schon in den Kulturen, in den Regionen, wo Glasbläser, wo Schleifer zur Verfügung standen. Also im 19. Jahrhundert, wo die Fotografie auch aufkam, da sehen Sie auch Familienfotos manchmal tatsächlich den Opa oder die Oma mit so ganz, ganz dicken Gläsern. Und im 20. Jahrhundert kam etwas anderes auf, nämlich Kontaktlinsen. Um die Mitte des 20. Jahrhundert, ein bisschen früher in manchen Regionen. Aber das war auch nicht für jeder Mann, jeder Frau etwas, wo man mit umgehen konnte. Also eine Kontaktlinse aufs Auge setzen ist natürlich optisch für den Patienten, wie auch ästhetisch, viel, viel besser als diese grauenhaft aussehende Starrbrille. Aber die endgültige Lösung war es dann auch noch nicht.
Und wenn man hier so ein bisschen reinguckt, dann wird hier auch die Relevanz eines ganz bestimmten Medikaments beschrieben. Darüber hatte ich mir erstmal gar keine Gedanken gemacht, aber es wird gesagt, wie relevant Kokain war. Und dann habe ich mir gedacht, stimmt, wie haben die das denn vorher gemacht beim Starrstechen? Darüber will ich ja gar nicht nachdenken. Ist ja gruselig.
Es ist grauenhaft, ne? Der Schmerz war, ja, der Schmerz, wie bei jeder Operation, war natürlich bestialisch. Aber diese Leute hatten ein Leidensempfinden, das mit dem unseren nicht zu vergleichen ist. Und wenn man dem älteren Herrn, stellen wir es vor, wir sind jetzt in Köln im Jahre 1720 und es wird jemand in den Stahl gestochen, die bissen dann die Zähne zusammen, haben Gebete geführt, dass der Herr ihnen helfen möge. Also die Empfindsamkeit war eine andere. Und für mich die größte Stunde in der Geschichte der Menschheit, das sage ich jetzt ohne jedweden Pathos, das waren zwei Termine im 19. Jahrhundert. Die kann ich Ihnen jetzt ganz genau sagen. Spannend. Das eine war der 16. Oktober 1846 in Boston. Den Operationssaal können Sie heute noch betreten. Das ist ein Museum, wo zum ersten Mal operiert wurde, nachdem ein Mann, ein Zahnarzt, Thomas Green Morton, den Patienten eine Substanz hat einatmen lassen. Hat natürlich nicht gesagt, welche. Der Operateur hat die Operation vorgenommen. Und die Leute, die da im Hörsaal saßen, Ärzte und Medizinstudenten, waren ja öffentliche Operationen. Die hielten buchstäblich den Atem an. Ich kann Ihnen das so plastisch schildern, weil die haben das teilweise noch am gleichen Tag in Tagebücher, in Briefen niedergeschrieben. Und der Operateur war der berühmteste Chirurg der USA, John Collins Warren. Mhm. Abgefeimter Typ, eiskalt, hatte so viel Leid erlebt. Er hat die Operation, es war ein Lipom, ein kleiner Fetttumor im Nacken eines jungen Mannes, hat die durchgeführt. Der junge Mann war natürlich happy, dass da jemand kam und sagte, pass auf, atme mal aus dem Gefäß ein und es tut da nicht so weh. Der sank hinüber und dann hat der Chirurg John Collins Warren den ersten Schnitt gemacht. Dann war es ganz, ganz leise. Und das war eine Revolution, weil bis dahin war jeder Eingriff am menschlichen Körper mit Schreien, mit Agonie verbunden. Oh. Dann hat John Collins Warren diese Operation durchgeführt, super geschickter Chirurg, 5 Minuten vielleicht, die Wunde verschlossen. Und auch das kann ich Ihnen wie im Film schildern. Dann hat er sich zu dem Publikum, zu den Ärzten und Medizinstudenten umgedreht und die sahen die Veränderung. Der Mann, der eiskalt und arrogant war, der konnte seine Gesichtszüge nicht mehr beherrschen. Der kämpfte mit den Tränen und sagte, Gentlemen, this is no humbug. Das ist kein Humbug. Das war der bedeutendste Satz in der Medizingeschichte. Das war die Erfindung der Narkose. Segensreich. Und 40 Jahre später, 1884, hat ein Mann, den Sie alle kennen vom Namen her, nämlich Sigmund Freud, mit Kokain experimentiert, hat gemerkt, dass es hier die Zunge, wenn man es in den Mund nimmt, betäubt und hat es einem Freund, Karl Koller, Augenarzt, erzählt. Und der sagt sich, Moment, wenn es die Zunge betäubt in Lösung und ich tropfe es aufs Auge, vielleicht betäubt es da auch, hat es gemacht, hat Katarakt operiert, unter dieser lokalen Betäubung, hat noch im gleichen Jahr auf der Tagung der Deutschen Ophthalmologischen Gesellschaft, die hieß, glaube ich, noch Heidelberger Ophthalmologische Gesellschaft damals, davon erzählt, hat Standing Ovations bekommen.
Wahnsinn.
Also Kokain war ein Riesendurchbruch für die Lokalanästhesie, so wie Äther und dann später andere Substanzen für die Allgemeinnarkose waren. Das heißt, als Harold Ridley an seine große Entdeckung ging, da hat man zumindest die Anästhesie gehabt. Und das andere, was in der operativen Medizin und natürlich in der operativen Augenheilkunde essentiell ist, die Antisepsis. Die kam aus Großbritannien, Joseph Lister vor allen Dingen, dass man sich die Instrumente wäscht, dass man das OP-Umfeld sauber hält und dass man sich die Finger wäscht, wie es ja Semmelweis unter sehr tragischen Umständen schon um 1849 postuliert hat. Das waren die beiden ganz großen Durchbrüche in der operativen Medizin, die natürlich auch in der Augenheilkunde galten und dafür sorgten, dass halt nicht jede zweite Kataraktoperation in der Endophthalmitis endet.
Mensch, ich glaube, jetzt sind wir thematisch perfekt vorbereitet für das, was jetzt kommt. Und zwar kommt jetzt die Entdeckung von Ridley, denn es war ja auch noch was anderes, sehr Bedeutendes und sehr Schreckliches dann in der Mitte des 20. Jahrhunderts. Und das hat ihn, glaube ich, auch noch genau da reingespielt.
Der Zweite Weltkrieg natürlich. Man muss sagen, so grässlich Kriege sind. Sie haben so viele Fortschritte auch in der Medizin gebracht. Im Zweiten Weltkrieg waren es natürlich auch Antibiotika auf Seiten der Alliierten. Aber in unserem Fall, wo wir uns heute darüber unterhalten, war es etwas ganz anderes. Sie kennen ja alle, vielleicht haben einige von Ihnen einen meiner Lieblingsfilme öfter gesehen, The Battle of Britain. Ja, im Sommer 1940 schien es so. Aber da wird's höchste Zeit, Frau Licht. Im Sommer 1940 sah es so aus, wir können uns das Grässliche daran auch nicht mehr vorstellen, als ob ganz Europa von Hitler unterworfen würde. Er hatte Frankreich erobert, die Wehrmacht stand am Pas-de-Calais und das einzige Land, was sich Hitler noch widersetzte, war Great Britain. Unter der Leitung von Winston Churchill, der gesagt hatte, we will fight them on the beaches, we'll fighting in the hills, we'll fighting on the streets, and we shall never surrender. Und einer, der mithalf in den britischen Streitkräften, war im bei dem Sanitätswesen natürlich Harold Ridley, der als Arzt seine Pflicht tat, der als Augenarzt Patienten behandelte, und bei der Battle of Britain waren das die Piloten der Royal Air Force, ne, die als Vorstufe für die geplante Invasion Englands durch die Nazis musste die Luftherrschaft errungen werden. Da schickte Hermann Göring seine Flieger rüber und es kam zu diesen Luftkämpfen mit Heinkel-Bombern und Messerschmitts auf der einen Seite und den legendären Hurricanes und Spitfires auf der anderen Seite. Und dabei kam es zu folgender Entdeckung: wenn dieses Kanzeldach, was die Spitfires und die Hurricanes hatten, zerschossen wurde und splitterte, dann haben die Piloten natürlich Splitter in die Augen bekommen. Mhm. Und wenn es gelang, auszusteigen mit dem Fallschirm, kamen sie halt in eine Augenklinik und kamen zu Menschen wie Harold Ridley. Und der erste Patient, den er behandelte, war halt ein Pilot der Royal Air Force damals im Sommer 1940. Der hatte diese Splitterverletzung. Harold Ridley hat die Splitter entfernt. Aber er hat dann auch später bei weiteren Patienten, diese Verletzung waren ja sehr häufig gesehen, auch wenn die Splitter schon lange im Auge waren, teilweise wochenlang, es gab keine Fremdkörperreaktion. Und das war etwas ganz, ganz Ungewöhnliches. Mhm. Und da zog er nun den Schluss, dass dieses Material, dieses PMMA, dieses Acrylat, muss offenbar biologisch inert sein oder zumindest so biologisch inert, dass das Auge keine Abstoßungsreaktion macht. Und dann hat er diesen genialen Schluss gezogen: Was ist, wenn man aus diesem Material bei einem Patienten, dessen normale Linse entfernt worden ist wegen Katarakt, wenn man dann eine Linse aus diesem Material einsetzt? Und das war der Geistesblitz, der zur Erfindung der Interokularlinse gehört. Also das heißt, da haben wir wieder eine Phase der Geschichte, wo Weltgeschichte und Ophthalmologiegeschichte Hand in Hand gehen. Denn Winston Churchill, die deutsche Angriff wurde ja zurückgeschlagen, die Battle of Britain von Briten gewonnen, der hat ja gesagt dann: Never in the history of human conflict has so much been owed by so many to so few. Niemals haben so viele, so wenigen, so viel zu verdanken. Gemünzt auf die Royal Air Force Piloten. Und man kann sagen, niemals haben so viele, die Kataraktpatienten von heute, so wenigen wie Harold Ridley, so viel zu verdanken.
Okay, dann hat er also so eine Linse hergestellt. Ich glaube, damals mit der Firma Rayner.
Rayner.
Und dann hat er diese OP durchgeführt. Und wie lief das dann und wie hat sich das dann weiterentwickelt?
Also die erste Patientin, die Harold Ridley operierte, das war vor genau 75 Jahren, etwas mehr als 75 Jahre jetzt, im November 1949, war ein bisschen ungewöhnlich, war eine relativ junge Frau, 45 Jahre alt, Krankenschwester. Ich nehme mal an, dass es eine einseitige Katarakt, vielleicht aufgrund einer Verletzung gewesen ist, hat sie operiert und hat dann diese Linse eingesetzt. Die Kataraktoperation damals kann sich ein heutiger Ophthalmologe und Ophthalmochirurg möglicherweise auch nicht mehr so gut vorstellen. Mit einer Schere 180 Grad Schnitt, die Hornhaut aufgeklappt, die Linse angesaugt, mit dem Kryostift die Linse aus der Verankerung gerissen. Ja, das ist nicht nur 75 Jahre her, das war zu meiner Facharztausbildung in den 80er Jahren noch so. Schnippel die Schnippel, 180 Grad, Hornhaut aufgeklappt, Linse raus, und dann hat er halt diese Linse eingesetzt. Aber wenn sich die ersten Interokularlinsen von damals anschauen und mit der heutigen Interokularlinse vergleichen, das ist so, als wenn Sie sich vorstellen, hier steht der Tyrannosaurus Rex und hier ist die Eidechse, die Sie sich im Zoofachgeschäft kaufen können. Also die heutigen Linsen sind klein und zart gegenüber diesem Klotz. Und es gab natürlich noch keine Biometrie. Der hat so ungefähr, das müsste so und so viel Brechkraft haben. Die Patientin war durchaus dankbar, dass ihr die Katarakt genommen wurde, aber er hatte minus 14 Dioptrien Kurzsichtigkeit.
Oh, Wahnsinn. Ach du meine Güte. Okay, das ist natürlich einiges. Und inzwischen ist es ja schon so, dass man es ein bisschen besser messen kann, aber das hat wahrscheinlich auch gedauert, bis man darauf gekommen ist.
Das hat gedauert, ne? Es war eine absolute Pioniertat und alles, was dazu geführt hat, zu dem sehr, sehr hohen Standard, den wir heute in der gerade in der Kataraktchirurgie haben. Das war natürlich eine lange Entwicklung, wo noch mehrere andere, also viele andere Persönlichkeiten, Ophthalmologinnen und Ophthalmologen und Techniker und Innovateure mitgewirkt haben.
Was für wunderbare Schlussworte und eine perfekte Überleitung dann auch zur nächsten Folge. Da wollen wir über die Phakoemulsifikation von Herrn Dardenne sprechen. Und Dementsprechend darf ich mich für diese Woche verabschieden. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Und ja, weiterhin gut ins neue Jahr kommen tun wir dann gemeinsam nächste Woche. Vielen Dank Ihnen auch, Herr Dr. Gerste, für diese hervorragende erste Folge. Ich freue mich auf die nächste Folge und wir hören uns dann in einer Woche. Bis dahin eine gute Zeit. Tschüss.
Unter vier Augen. Eine Produktion der CARECOM GmbH unter der Leitung von Prof. Dr. Alireza Mirshahi und Tobias Kesting.